Philipp Scheidemann, einer der großen Söhne Kassels. Philipp Scheidemann war Schriftsetzer, Redakteur, bedeutender Sozialdemokrat, Reichstagsabgeordneter, Ministerpräsident und Oberbürgermeister. Er war es, der am 9. November 1918 vom Reichstag in Berlin die Republik ausrief, deren erster Ministerpräsident er für einige Monate wurde. Scheidemann wuchs als Sohn eines Tapeziermeisters im Derfchen, der Kasseler Unterneustadt, auf. Schon während seiner Lehre als Schriftsetzer trat er in die Sozialdemokratische Partei ein. Ab 1898 war er Reichstagsabgeordneter. Ab 1905 war er Redakteur des linksgerichteten Kasseler Volksblattes. Von 1920 bis 1925 war er Oberbürgermeister von Kassel. Im Amt von der Rechten bekämpft, entging er 1922 einem Attentat nur knapp. 1933 musste Scheidemann Deutschland verlassen und starb 1939 im Exil in Kopenhagen. Aber er war auch Mundartautor. Deshalb sollen hier zwei seiner Geschichten zu Gehör gebracht werden. 1910 gab er unter dem Titel »Kasseläner Jungen« mundartliche Geschichterchen, Kindheitserinnerungen gesammelt heraus. In der Vorrede schreibt er: »Meine Geschichterchen erheben keinen Anspruch auf literarischen Wert. Wann mir der Schillerpreis davor zugesprochen werden sollte, dann täte ich ihn nur unter Protest annehmen.« Die Mundart dient Scheidemann hier dazu, in der verklärenden Erinnerung die Kindheit mit ihren Abenteuern und Streichen als glücklich und unbeschwert darzustellen, obwohl die Wirklichkeit anders ausgesehen hatte. In seinen Memoiren eines Sozialdemokraten hat er sie in all ihrer Not und Kümmernis geschildert. Die erste Geschichte heißt »Zapfenstreich«. In ihr erinnert sich Scheidemann im Jahr 1905, als in ganz Preußen Demonstrationen für ein neues Wahlrecht angekündigt waren, an ein 30 Jahre zurückliegendes Ereignis. Damals, anlässlich des Geburtstages von Kaiser Wilhelm I., waren 1875 auch in Kassel große Feierlichkeiten angesagt. Da durfte der kleine Philipp natürlich nicht fehlen. Zapfenstreich. Vielleicht ist es das letzte Mal, dass ich einen Brief aus meinem lieben Dörfchen schreiben kann. Je nachdem, wie es am Sonntag zugeht, bin ich am Montag vielleicht schon eine tote Leiche. Es ist nur ein Glück, dass die Polizeidiener ihre Säbel erst scharf gemacht kriegen, sonst täte es doch verdeppelt lange dauern, bis sie uns die Köpfe abgesäbelt hätten mit ihren stumpen Käsemessern. Dass es Revolution gibt, steht feste. Dort bist du, muss Kinnfaden ab. Vor meiner Hustere haben gestern Mittag die Jungen aus der Mählengasse schon zu einer Art Generalversammlung abgehalten. Und da habe ich gehört, wie sie einstimmig der Überzeugung ausgesprochen haben, dass es bis Sonntag losgehen tät. Einer wusste sogar ganz genau, dass beim Lottmann Tag und Nacht die Schleifsteine laufen täten. Und ein anderer, dem seine Schwester einen Schatzbieter Adolerie hat, hat er aufgeschnappt, dass die Kanonen extra geschmärt wären täten. Aber er musste auch vertrauliche Mitteilung zu machen, dass der Adoleristen hätten nämlich heimlich die Kanonengurlen gepolstert, dass es nicht zu weh täte, wenn sie auf Vater und Mutter schießen müssten. Wie meine Tante in der Zähingasse gelesen hat, dass es Revolution gibt, da hat sie mir einen Schutzbrief geschickt. Den soll ich aufs Herze legen, dann tät mir nichts passieren, dann gingen alle Gurlen, Säbel und Lanzenstiche rechts in der Ecke remme. In dem Briefe, der vom Himmel gefallen ist, er wird auch vor 5 Groschen an die Soldaten verkloppet, wann sie nach Afrika waren. Da steht drinne, dass im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes alle Kuren vorbeigehen müssten. Es ist schade, dass mir meine Tante den Brief nicht vor 30 Jahren geschickt hat. Da hätte ich vielleicht dran geglaubt und dann hätte ich ihn mir da in der Hose genäht, wo man drauf sitzt. Vielleicht wäre dann manche Mohren hieb vorbeigegangen. Himmelgewitter noch einmal, da hätte ich so einen Schutzbrief vor dem Hinterquartiere wirklich gut brauchen können. Jetzt, wo ich den Tod durch eine gepolsterte Kanonenkugel oder einen frisch geschliffenen Säbel vor Augen habe, da sehe ich mein ganzes Leben noch einmal wie auf eine Mordgeschichtentafel gemalt vor meinen Augen erstehen. Richtig, so war das mit den fürchterlichen Hieven. Ich war 10 Jahre alt, 1875. Und der Fritz, meinem Vater sind Lehrjunge, war 15 Jahre alt. Das waren Luse-Jungen durch und durch. Me zwei passten deshalb auch großartig zusammen. Und wir waren deshalb gute Freunde. Da war dem Allen Willems in Geburtstag. Und am Abend vorher Zappenstreich. Mein Vater hatte mir strenge verboten, wegzugehen. Aber der Fritz hatte mir gesagt, da wär was lose und mir täten ne großen Jux von. He hätte was ganz Neues erfunden. Nu ging ich sozusagen zwischen Hut und Knochen. Aber der Fritz tat siegen. He hätte mir nachgewiesen, dass mein Vater gar nichts merken könnte, weil er doch bei den Meistern in die Wirtschaft gehen tät. Unterwegs tat mich der Fritz inwein, in Sinnen Plan. Und ich muss sagen, mir standen Mull und Nase auf. Der Fritz hatte wirklich was lose. Von denne konnte man richtig so was Tüchtiges lernen. Deshalb war es unverantwortlich von meinem Vater, dass er unsere Freundschaft kaputt machen wollte. Auf der Vollebrücke gab mir der Fritz eine Scheibe Tapezierernadel und einen langen, dicken Bindfaden. Siehste, das machst du so wie ich. Dort ziehst du den Faden hin, auf der einen Seite bindest du einen Knoten. Da, guck hier, so. Ja, was soll ich dann dort damit? Schafskopf, merkst du dann immer noch nix? Nee, Henner, was bist du schwer von begriffen? Aus der wird im Leben nix. Jetzt schieben wir auf den Friedrichsplatz. Und da sind schon viele Menschen. Und wo's Gewiele am dickesten ist, da mitten hin, das ist klar wie Klosepri, aber, Herrgott, noch einmal, dann nimmst du dir eine Nadel und ziehst sie so einem durch den Rock. Und dann machst du dich an den anderen. Und dann kriege ich einen auf der Batterie, wann sie es merken. Ach, merken. Merken dürfen sie es erst, wenn du dich getricket hast. Du weißt doch, wie es 11. Gebot heißt. Lass dich nicht erwischen. Jo, aber. Ach, wenn du Angst hast, dann geh wieder heim. Da hatte mich der Fritz wo gepackt, wo ich nichts vertragen konnte. Angst. Fritz, Angst, das ess nicht. Also, es wird gemacht. Na also, musst ein bisschen aufpassen. Wann's klappet, dann gibt's großartigen Fetz. Bei mir klappet's, da kannst du dich drauf verlassen. Ich hon 6 Bindfaden. Wenn ich alle mal 4 oder 5 aufgezogen hon, dann mache ich einen Knoten ins Seil und dann trick ich mich. Ich guck den Fritze von der Siede an. Donnerwetter, das war doch ein Kerle. Wann ich immer so wehren könnte wie der. Es war ein fürchterliches Gewiele auf dem Friedrichsplatze. Mäh mitten in. Uns klappete auch ganz gut. Ich hatte schon 3 am Seile, ohne dass einer was gemerket hatte. Da hörte ich auf einmal den Fritz fürchterlich kriechen. Au, au, au! Und in demselben Augenblicke, wie ich mich rimmelkeht drehe, ich hatte wohl zu feste an meinem Faden gezogen, schwapp, da hatte ich auch schon einen an den Laden gekriegt, der nicht von Papa war. Ununterbrochen hörte ich den Fritz kriechen. Au, au! Während Däme kloppeten sie mir mit Schirmen und Spazierstöckern immerhin drauf und schimpeten als zu. So ein Luse-Junge! Er ist kaum 3 Käse hoch und hat schon so Streiche im Koppe. Tante aus der Zähengasse, wo hattest du damals den Schutzbrief? Daheime hätte ich ihn übrigens noch besser brauchen können. Mein Vater war nämlich der ganz und gar falschen Meinung, dass ich noch nicht genug gekriegt hätte. So hatte der sich im Leben auch noch nicht geirrt. Es hatte wirklich geschicket. Und nun die zweite Geschichte. Der Quetschenfrieder. Es ist wohl von allen Mundarttexten meine Lieblingsgeschichte. Zum Verständnis sei nur vorangestellt, dass darin ein Hund vorkommt, der den Namen Ami trägt. So spricht der Kasseläner das französische Wort Ami, Freund, aus. Der Quetschenfrieder. Mäh saßen vor der Unterneistädter Kirchentäre und baften Zigaretten. Mäh, das waren der rote Schenkel, der Bohne, der sanfte Frieder, der Heini Schäfer, der lange Karle, ich und dem Bäcker Happelsinn Ami. Der Ami bafte natürlich nicht mitte. Mäh hatten emme viele Kunststücker angelernt. Aber wenn mäh emme eine Zigarette vor der Schnutte hielen, dann fing er an zu bellen und rickete us. Der Bohne war vollständig aus dem Hisschen, über dessen Unverstand vom Ami. Er hatte schon vorgeschlagen, dass wir überhaupt niemand mehr in unserer Gesellschaft dulden sollten, der nicht auch Zigaretten bafen konnte. Der Bohne hatte aber kein Glück mit dem Vorschlag. Der rote Schenkel brauchte bloß der Frau aufzuwerfen, wer dann aufpassen sollte, wenn wir dem Malke ein bisschen quetschen probieren wollten. und der Bohnenvorschlag war abgetan. Richtig, de Quetschen. Wir hatten vor Luther Zigarettenrauchen ganz vergessen, dem Malgemes seine Beime zu revidieren. Am Tage vorher, wie wir beim Liewens die Eierblumen probiert hatten, da war extra beschlossen, dass wir heute den Malgemes mit unserem Besuch beehren wollten, weil sein Christel auf dem Schulwege erzählt hatte, dass in ihrem Garten so fürchterlich viele Quetschen wachsen täten. Dem Überfluss sollte abgeholfen werden, so wird wir da dazu in der Lage waren. Im Viere wurde bei den Gärtnern Kaffee getrunken. Das wussten wir. 5 Minuten auf Viere waren mehr an Ort und Stelle. Der lange Karle hatte kaum über die Hecke gegocken, immer zu sehen, ob die Luft auch reine war. Da war der Heini auch schon wie's Gewitter drüber und der rote Schenkel ging mit dem Ami an der Hecke noch nur dem Huse zu, dass sie gleich Spektakel machen konnten, wann einer kommen tät. Dann hätte der Schenkel den Ami gehauen, der hätte gegauzt und mehr hätten gewusst, was lose ist. Ja, meh. Der Karle, der Bohne, der Heini und der sanfte Frieder, die schluren alls zu mit knippelnden Quetschen. Und wie die mir als immer den Kopfrimme floren, da habe ich sie natürlich ingestoppt. Erst in die Hosen kippen und zwischendurch allemal eine ins Mull, dann in den Rock kippen und dann in die Mütze. Da gingen 2 Mäserchen hin. Das Futter war nämlich von mir zum Russnehmen ingerichtet. Da ging also erst ein Mäschen ins Futter und das andere in der eigentliche Betzel. Das war eine Patentkappe vor Streifen. Wie ich wirklich nichts mehr unterbringen konnte, da drickete ich mich und sprach, »Nun machet schnell, dass die auch noch was kriegt, ehe sie kommen.« Da guckt mich der Heini an, als wann er mich fressen wollte. »Meh, auch noch was kriechen? De meinst wo die Gärten alle de? Die Gärten, die gehören uns alle zusammen,« fiel er mit das sonst so sanfte Frieder ins Wort. »Noch, er wird geteilt,« kreschte Bohne. Da dabei sackerten sie als feste Wecken in. Der Bohne schimpelte fürchterlich, weil er mit der Quetschen, die er oben in die Hosenkippen rinstoppte, unten aus den Hosenbeinen wieder rauskurelten. »Wow, wow, wow, wow!« Das war der Ami. »Nix wie Nuss!« »Hopp, hopp, schwapp! Ein Schippenstiel flecht mir an die Beine!« »Luse, Jungen! Verdammte Luse, Jungen!« hörte ich den Aalen Malgemes hinter uns hergaken. Als feste Wecken im Galopp. Nu in der Fahrte. Dann immer der Ecke. Wie Siegels ins Huss. Über den Hob. Am Holzplatze beim Bäcker Geißler wieder Nuss. Geborgen, Rendezvous auf dem Hob beim Heini Schäfer. Ein halbes Mäschen hatte ich auf der Flucht, die uns alle menschlich wieder näher gebracht hatte, verloren. Der Quetschenteilunge ging friedlich vonstatten. Wir entschlossen uns, wieder an die Kirchendähre zu gehen. Da saß man vor 30 und mehr Jahren nämlich recht schön und ungestört. Ich konnte nicht mehr wie 50 Quetschen vertragen. Das wusste ich. Ein paar Tage vorher hatte ich nur 64 Eierblumen bei mich getricket. Da hatte ich die ganze Nacht fürchterliches Liebweh gehabt. Und meine Mutter, die von meiner Leistung keine Ahnung nicht hatte, sprach am anderen Morgen vor den Dr. Stiel, ich hätte doch einen fürchterlich empfindlichen Magen. In der letzten Zeit hätte ich schon zum paar Mal so eine Art Ruhe gehabt. Der Doktor hatte mir dann was verschrieben und ich bruchte nicht in die Schule. Das passte mir zwar, aber das Buchzwicken hatte ich doch nicht vergessen. Und deshalb sah ich mich nur vor. Was ich over 40 Quetschen hatte, das gab ich Russ. Der sanfte Frieder sprach kein Wort. Der spachtelte als zu Quetschen, als zu Ovenin, als zu. »Jetzt bin ich aber voll«, sprach er offenmo. »Jetzt fing es an, mich zu wirren. Es ist schade, ich hätte gerne noch ein paar Biemich getricket.« »Ach, muss immer ordentlich Wasser suffen«, fiel immer dort die Bohne ins Wort. »Dann rutscht's wieder.« Wir passten nicht mehr auf den sanften Frieder auf, fingen vielmehr mit den Mäderchen an zu spielen. Wir schenkten den Enden Quetschen und da waren wir oben und die Jungen aus der Aalen Leipziger Straße mussten abbatschen. Da wurden wir aufmerksam auf einen Haufen Menschen, die sich in der Kirchenallee angesammelt hatten. Wir natürlich im Galopp henne. Himmelgewitter noch einmal. Da lag der sanfte Frieder und krimmelte sich wie ein Wurm. Und die Menschen, die im Rimmel standen, meinten, der arme Junge hat die Krämpfe. Wir wussten besser, was er hatte. Wir schleppeten das arme Luder heim und sagten seiner Mutter, es wäre ihm schlecht geworden, er müsste sich verhippeton. »Luse, Jungen! Nix nutzt ihr, Luse, Jungen! Vom Verhippen riecht ihr wohl auch noch Zigaretten und Quetschen. Alle Tage wären sie schlechter, diese Jungen. Na, wartet, morgen gehe ich in die Schule.« mädrigeten uns in der felsenfesten Überzeugung, dass dem sanften Friedersinne Mutter aber auch keine Ahnung hätte, wie einem die Schullehrer so schon das Leben so schwer machten mit ihren dummen Rechenexempeln, die kein Mensch machen konnte. Und nu wollte uns die das Leben noch schwerer machen. Aber dort drüber waren wir uns einig. Wann dem Frieder seine Mutter in die Schule ging, dann sollte der Frieder furchtbare Hiebe haben von uns. Der Blasenkopf hätte aufhören können mit der Quetschenfresserei, wie er 50 im Liebe hatte. Und dann noch Wasser nimmt zu suffen, so ein Ochse. Ja, dem Frieder seine Mutter war doch vernünftiger, als wir mir erwartet hatten. Sie ging nicht in die Schule. Aber der sanfte Frieder hatte da auch seine guten Lehren aus der Affäre gezogen. Wie mir ein paar Tage später mit dem Jacobi seine Quetschen probierten. Da hatte bloß 49 geschnappet. Er meinte, besser ist besser.